Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Paulus Müller und
Thilo Schwer, Vorsitzender der Gesellschaft für Designgeschichte.
Herzlich willkommen zum Corso Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Na klar, Kleidung hat erstmal oder ursprünglich eigentlich immer eine Funktion. Sie soll uns warm halten, trocken vielleicht, vor Sonne schützen, bedecken. Nun gibt es aber schon länger einen Trend, der die Funktion von Kleidung weiter in den Vordergrund stellt. Menschen laufen im Alltag mit Jacken rum, die für eine Arktis-Expedition geeignet wären, tragen für 5 Kilometer Joggen zweimal die Woche Kleidung, die für den Leistungssport entwickelt wurde. Die Deutsche Gesellschaft für Designgeschichte, GFDG, widmet sich in ihrer Jahrestagung in Augsburg ab morgen dem Thema Funktionskleidung. Der Designwissenschaftler Thilo Schwer ist der erste Vorsitzende. Wir denken bei Funktionskleidung ja in erster Linie an das, was ich gerade so genannt habe, also Outdoor- und Sportklamotten. Aber wie ist der Begriff eigentlich definiert, Herr Schwer? Was gehört da alles zu?
Nun, wir haben eben hier eine Mischform, denke ich, vorliegen. Auf der einen Seite ist natürlich die Bekleidung das Wärmende, was eben für uns wichtig ist, um in verschiedenen Klimazonen aktiv sein zu können. Aber wenn wir jetzt an die Funktionsbekleidung denken, kommen hier eben noch weitere Funktionen dazu. Die Ergonomie, das Ermöglichen von Bewegungsabläufen, eine Bewegungsfreiheit, die man durch diese Kleidung zur Verfügung gestellt bekommt. Natürlich auch verschiedene thermische Regulierungen, sodass eben die Stoffe die Feuchtigkeit abtransportieren vom Körper. Und eben dieses Mikroklima auf der Haut und die Luftumwälzung mit erzeugen. Das heißt, das sind verschiedene Funktionen, die hier dazukommen und im Extrembereich natürlich sogar die Körper durch eine kräftigende oder umspannende Hülle natürlich in verschiedenen Bereichen auch nochmal leistungssteigern, sodass man eben hier aktiver oder mit einem stärkeren Schlag, wenn man im Sportbereich beim Tennis beispielsweise aktiv ist, einen hier sogar eine Leistungserhöhung ermöglichen.
Was für Beispiele aus der Geschichte gibt es denn, die Sie spannend fanden? Sie haben sich damit ja jetzt intensiv beschäftigt.
Es ist ein sehr breites Feld und vielleicht bemerkenswert ist zunächst mal ein Bereich, den man gar nicht so sehr mit den Funktionstextilien in Verbindung bringen würde, nämlich der Bereich der Schwimmmode oder der Schwimmbekleidung.
Da denkt man in erster Linie daran, dass es da ums Bedecken geht von nackten Körpern.
Genau, also es war zunächst so, dass eigentlich man vor allem im Bereich der Damenschwimmbekleidung Kleiderformen hatte, die noch mit Korsett getragen wurden und sich sehr stark an der Alltagskleidung orientierten, also eher ein Benessen quasi in der Hitze möglich machten als ein wirkliches Schwimmen. Das heißt, es war tatsächlich etwas, was in erster Linie sittliche Körperverhüllung in den Vordergrund gestellt hat. Und das hat sich erst sehr langsam eigentlich gewandelt. Das heißt, man ist hier erst durch den Verzicht auf das Korsett so ab circa 1900 überhaupt in die Lage versetzt worden, mit den Stoffen anders umzugehen und statt eben schwerer Flanellstoffe doch leichtere Baumwollwirkwaren einzusetzen, die dann tatsächlich es auch ermöglicht haben zu schwimmen. Und auf der anderen Seite dann auf einmal auch eine Art von Zeigen von Körperkonturen, die eben nicht mehr gestützt sind, wie man das zuvor stark hatte, sondern die eher den natürlichen Körper in den Vordergrund gestellt hatte.
Und das geht dann ja weiter bis in die Richtung, die Sie vorhin genannt haben, nämlich dass es dann beim Leistungssport tatsächlich Schwimmkleidung gibt, die eben den Sportler unterstützt und auch im Wasser schneller macht und so.
Genau, also da war ein langer Weg, der tatsächlich emanzipatorisch auch sehr stark war, wo man eben versucht hat, zunächst mal eine Schwimmbekleidung zu schaffen, die kürzer wird und eben weniger Wasserwiderstand bietet. Aber das wurde dann eben durch die Kunstfasern nochmal sehr stark erweitert, da man eben dadurch die Körperfiguren, vor allem bei den Badeanzügen der Damen, da denkt man beispielsweise auch an die Schwimmerin Cornelia Ender, die eben mit diesen Anzügen der DDR, die eben ja den Körper komprimiert haben, um so eine Strömungsoptimierung vorzunehmen und wo dann nochmal zu einer späteren Zeit, so ab den 2000er Jahren, viele erinnern sich vielleicht mit diesen Ganzkörperanzügen, dann tatsächlich nochmal viel tiefgreifender eingegriffen hat. Es wurden dann nicht mehr elastische Fasern genutzt, sondern Polyurethan-Kombinationen. Und diese Ganzkörperanzüge haben dann tatsächlich auch diese Bewegungen vom Körpergewebe minimiert, die zu Strömungsveränderungen geführt haben oder eben den Körper so komprimiert, dass auch wenn erste Ermüdungserscheinungen im Wettkampf auftreten, die Sportlerinnen und Sportler in diesen Ganzkörperanzügen in der optimalen Position gehalten wurden. Da hatte man damals sogar tatsächlich von technologischem Doping gesprochen, weil die Sportlerinnen und Sportler, die diese Anzüge hatten, auf einmal in kurzer Zeit sämtliche Weltrekorde brechen konnten und man tatsächlich Bedenken hatte, dass so der Ursprung des Schwimmsports damit in Frage gestellt wird und eher zu einer Art von technischer Ausrüstung für das Gewinnen oder das Setzen von Rekorden verantwortlich ist, warum dann in der Hochzeit dieser Anzüge sie dann auch vom Schwimmverband FINA dann verboten worden sind, um quasi die klassischen Wettkämpfe wieder in den Vordergrund zu stellen.
Also ein Beispiel, wie neue technische Entwicklungen sozusagen Funktionskleidung beeinflussen, wenn man das jetzt mal weiterdenken würde, und zwar in Richtung Digitalisierung und intelligente Kleidung, kann da ja, was Funktionskleidung angeht, noch ganz, ganz viel auf uns zukommen, weil da kommen ja Funktionen dazu, mit denen wir vielleicht gar nicht rechnen oder die wir vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja, es gibt schon seit längerer Zeit verschiedene Experimente, Stoffe, Textilien mit leitenden Fasern zu versehen und sie quasi so zu einer Art Interface zu machen, also zu einer Schnittstelle, mit der wir bestimmte technische Funktionen auslösen können. Wenn man jetzt vielleicht auch an Textilien denkt, die sich eben durch das Anlegen von elektrischer Ladung versteifen oder flexibler werden können, sind hier ja sogar Bewegungsunterstützungen wie bei Exoskeletten und Ähnlichem denkbar. Also hier sind wirklich ganz breite, große Möglichkeiten noch da, über Bekleidung verschiedene Funktionen auszustatten. Aber es geht noch weiter, wenn man jetzt denkt an verschiedene Technologien wie die künstliche Intelligenz, wo man eben verschiedene Strickmuster nochmal automatisch optimieren kann. Denn beispielsweise, es wird auch in einem Vortrag hervorgehoben, die Außenseite von Sportschuhen ist durch so eine große Vielzahl an Verbindungen dargestellt, dass es eigentlich heute noch nicht ganz möglich ist, alle Parameter perfekt und wiederholbar an diesen Dingen individuell einzustellen und zu kombinieren, sodass man hier quasi in der Zukunft nochmal auch in den Standardtechnologien, ohne dass sie aktiv mit eingreifen, viel stärkere Funktionsoptimierung nochmal sehen können.
Nur hat ja Mode auch andere Funktionen, also die Mode, die wir so tragen, sie soll uns schöner machen, uns auffallen lassen, sie zeigt Status oder vielleicht Gruppenzugehörigkeit an. Also da trägt jemand eine Funktionsjacke für 500 Euro, die eben für einen Bergsport gemacht ist. Geht es da nicht eigentlich nicht um die Funktion, sondern um zu zeigen, ich bin aktiv und kann mir das leisten?
Natürlich, es sind auf der einen Seite Statussymbole geworden, diese Funktionsbekleidungen, aber es ist natürlich etwas, was nicht nur in der Außenwirkung funktioniert, sondern diese Kleidungsstücke versetzen uns ja selbst in die Lage, quasi das Potenzial zu haben, perfekt in dieser einzelnen Sportart agieren zu können. Es gibt hier ein sehr schönes Beispiel von Judith Levine, eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat, No Shopping, wo sie sich eben mal aus diesem Kauf der Dinge herausgenommen hat und dann auf einmal ihre Hochleistungsskisocken verlegt hatte und dann auf einmal Bedenken hatte, ob sie überhaupt noch gut Skifahren könnte. Diese Skisocken haben durch die Gestaltung und die Vermarktung sie in die Rolle versetzt, eben eine bessere Skifahrerin zu sein. Und Wolfgang Ulrich verweist genau auf dieses Beispiel, wo er sagt, es hilft uns eben, dieses Alltägliche zu überhöhen, etwas zu imaginieren und selbst quasi wie Sportlerinnen und Sportler oder Menschen, die an einer Expedition teilnehmen, zu fühlen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine symbolische Wirkung nach außen, wenn wir diese Objekte tragen, dass wir eben das Statussymbol haben und eben möglicherweise ein ambitionierter Hobbysportler oder eine Hobbysportlerin sind. Und auf der anderen Seite eben diese Wirkung nach innen, dass sie uns in die Lage versetzen oder in eine Rolle versetzen, die eben mit den Extremsportlern vergleichbar ist, wo wir denken, wir haben das Potenzial, das auszuführen.
Das ist super. Ich kaufe mir eine Sportjacke und bin gleich automatisch sportlicher. Wir Deutschen, wir sind ja international bekannt für unsere Vorliebe für funktionelle Kleidung. Würden Sie das bestätigen, dass das so ist? Also sind wir da oder haben wir da ein größeres Faible für als woanders vielleicht? Und wie erklären Sie sich das, wenn es so ist?
Na, das vielleicht ganz Interessante ist, dass wir auf der einen Seite hier ein Feld der Hochtechnologie haben in dieser Freizeitbekleidung. Was auch wieder ganz interessant ist, dass das am Anfang, wo man versucht hatte, beispielsweise den Mount Everest zu besteigen, die Bergsteiger noch sehr traditionell vorgegangen sind und tatsächlich eine Innovation, nämlich die Erfindung der Daunenjacken, quasi verschmäht haben und den Erfinder dieser Daunenjacken dann auch praktisch veräppelt haben und diese nicht genutzt haben. Das heißt, man hat sich dort zunächst noch sehr schwer getan mit diesen Innovationen, aber heute werden beispielsweise Hohlfasern eingesetzt bei Fließoberflächen, um sie so nochmal leistungsfähiger zu machen. bei geringerem Gewicht. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Feld der Hochtechnologie, was natürlich von den Leuten mittlerweile ja sehr gerne angenommen wird und wo man bei den verschiedenen Herstellerfirmen ganz unterschiedliche Technologien einsetzt, die sich dann teilweise sogar an alten chinesischen Stoffstrukturen orientieren, die zur Kühlung eingesetzt wird, wenn man verschiedene Beispiele anführen will. Und auf der anderen Seite habe ich gerade heute gelesen, dass ein Ausrüster hier nun seine Marke neu positioniert und auf einmal das Naturerlebnis und nicht mehr die Hochleistung in den Vordergrund stellen möchte bei der Outdoor-Bekleidung. Das heißt, vielleicht haben wir hier auch tatsächlich so einen leichten Wandel nun bevorstehen, dass es nicht mehr nur um die maximale Leistungsfähigkeit mit Kunstfasern geht, weil sie eben durchaus mit den Problemen vielleicht wie eben den Mikroplastikelementen, die dort rausgewaschen werden, gar nicht mehr so positiv da sind. Man beobachtet ja, dass immer wieder vermehrt jetzt auch bei der Sportunterwäsche Wolle eingesetzt wird.
Was Merino ist da total im Trend zum Beispiel, genau.
Genau, was in der Kombination eingesetzt hat. So könnte man jetzt vielleicht möglicherweise so einen kleinen Wandel wieder sehen, dass es bei dieser Kleidung natürlich trotzdem um eine perfekte thermische Regulierung und Unterstützung des Körpers geht, aber gar nicht mehr so sehr diese künstlichen Materialien im Vordergrund stehen, sondern im Sinne einer Kreislauffähigkeit, Nachhaltigkeit, natürliche Materialien auf einmal ja ein ganz anderes Feld wieder aufmachen und dieses natürliche Naturerlebnis, was hier propagiert wird, eben auf einer Produktebene unterstützen und auch wieder die Menschen in eine besondere Lage versetzen, dass sie sich naturverbündener fühlen, wenn sie eben diese Kleidung aus Merino-Wolle beispielsweise tragen.
Herr Schwer, vielen lieben Dank für das Gespräch und viel Spaß bei der Tagung.
Herzlichen Dank.
Corso. Kunst und Pop.